freue mich, heute hier sein zu dürfen. Frisch im neuen Jahr. So viele bekannte Gesichter wieder zu sehen. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut im neuen Jahr angekommen. Ich habe zu Beginn ein kleines Beispiel mitgebracht. Wer kennt die drei großen Überwachungsstaaten? Also ich denke, zu Beginn müsste man da wahrscheinlich China aufführen. Die haben Kameras an fast jeder Straßenlaterne, die mit modernster Gesichtserkennungssoftware ausgestattet sind. Ich habe da tatsächlich auch eine Doku darüber gesehen. Wenn sich Leute im Park, wenn es da Streit gibt, sich Leute anfangen zu prügeln, braucht man die Polizei schon gar nicht mehr rufen, die hat es schon gesehen. Die kommt ganz von alleine. Das ist schon krass, wenn man so überwacht wird. Ich denke, als zweiter ist hier definitiv die USA aufzuführen. Wenn sie selbst unsere Regierung manchmal mit behorchen. Wenn man gestern noch vertraulich mit seinem Freund telefoniert hat, kann man eigentlich sicher sein, morgen liegt es ausgewertet bei einem Abteilungsleiter der CIA auf dem Tisch. Aber das alles toppt nur ein Überwachungsstaat.
Korea
vielleicht. Ist gar nicht so weit weg.
Iran.
Das Schwabenland. Was Oma Gertrud lehnend auf der Fenstersims nicht gehört und gesehen hat, das ist nie passiert. Das hat noch kein Geheimdienst dieser Welt geschafft. Aber was ich damit sagen möchte, was uns alle Menschen verbindet, ist doch die Suche nach Wahrheit. Manche treibt was Unterschiedliches an. Die einen Sicherheit, die anderen Neugier. Aber wir alle sind irgendwie auf der Suche nach Wahrheit. Was ist mit dem Begriff Wahrheit eigentlich gemeint? Der Begriff Wahrheit wird in tatsächlich unterschiedlichen Zusammenhängen gebraucht und unterschiedlich verwendet. Gemeinhin kann man sagen, dass Wahrheit eine Aussage oder ein Urteil eines Sachverhaltes ist. Tatsache, Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe. Zugrunde liegt das Adjektiv wahr. Kann auch mit Echtheit, Richtigkeit, Reinheit, Authentizität einer Sache oder Handlung oder einer Person bestimmt werden. Zum Beispiel im Zusammenhang mit ein wahrer Freund. Alltagssprachlich kann Wahrheit auch als Gegensatz zur Lüge oder zur Unwahrheit verstanden werden, als bewusste Verfälschung der Wahrheit. Das große Thema der Wahrheit ist ein zentrales Problem, mit dem sich Philosophien, Logiken, aber Religionen der Welt auseinandersetzen. Es gibt verschiedene Theorien dazu. Wir Menschen wollen es ganz genau wissen. Wahrheit ist der Antrieb jeder Wissenschaft. So ist es nicht verwunderlich, dass viele große Dinge mit der Suche nach Wahrheit ihren Anfang genommen haben. Kolumbus, der nach Amerika segelt, große Entdeckungen, die gemacht wurden, weil man es genauer wissen wollte. Das erste Handeln des Menschen in der Bibel beginnt mit der Suche nach Wahrheit. Wenn die Bibel beginnt, wird natürlich zuerst, wir wissen es, Handeln Gottes, Schöpfung der Welt beschrieben. Aber wohl, wenn der Mensch ins Zentrum kommt, beginnt es mit dem Mensch, der die Wahrheit sucht. Der Sehnsucht nach Wahrheit. So heißt es in Genesis 3. Genau. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Schlange verführt Eva, indem sie Gottes Weisheit verspricht, indem sie Gottes Wissen, Gottes Wahrheit verspricht. Wir lesen weiter. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte, und nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und war auch davon und aß, er aß. Eine Frucht, die klug macht, ist doch verführerisch. Nie wieder auf Arbeiten lernen, keine Schulungen mehr besuchen. Eine Frucht, die klug macht, wäre auch heute verführerisch. Und obwohl es das einzige Gebot war, das Gott dem Menschen gab, aß er von der Frucht. Die Sehnsucht nach Wahrheit überwiegt. Was verbirgt sich wohl dahinter, wenn ich davon esse? Und sie aßen beide davon und brachen das einzige Gebot, das Gott ihnen gab. Die einzige Spielregel für ein gemeinsames Leben, ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und dieser Bruch, diese Sehnsucht nach Wahrheit, brachte den Bruch mit Gott und brach die Beziehung. Und alle anderen schlimmen Dinge kamen in die Welt. Was hat christlicher Glaube eigentlich mit Wahrheit zu tun? Es ist doch ein Glaube. Und Glauben kommt von Nichtwissen. Oder nicht? Eigentlich ist christlicher Glaube der Versuch von Menschen, Dinge zu erklären, die vor über 2000 Jahren gelebt haben, welche die Wissenschaft heute längst geklärt hat. Vielleicht kennen Sie solche Argumente. Es sind Aussagen, die ganz gerne fallen, wenn man mit Nichtchristen über den Glauben redet. Aber manchmal können es auch Zweifel sein, die genau in diesen Aussagen Gestalt in uns annehmen und uns plagen. Aber ich kann euch sagen, das ist keine Schande oder das ist schlecht. Denn wenn einen Zweifel plagen, ist es was Gutes. Weil sie zeigen, dass man auf der Suche ist nach Gott und dass man es eigentlich wissen möchte. Darum, wenn dich Zweifel plagen, rede mit einem Bruder oder Schwester im Glauben darüber. So als deiner Einschub. Aber wir werden uns diese beiden Argumente heute mal kurz anschauen, weil ich finde, sie kommen doch sehr häufig in Gesprächen. Glauben ist kein Wissen. Der Duden schreibt, Glaube, feste Überzeugung, die nicht auf Fakten und Beweisen, sondern auf dem Gefühl beruht. Okay. Aber genau das verstehen wir eigentlich unter Glauben. Etwas, das nicht auf Fakten und Beweisen, sondern auf einem regelrechten Gefühl beruht. Aber das ist doch wie, ich weiß es, dass Christus gelebt hat. Das sagt mir mein Bauch. Wenn christlicher Glaube auf reinen Gefühlen beruhen würde, wollte ich kein Christ sein. In meinem Bauch fahren am Tag viele Gefühle rum. Und der Unterschied zwischen Gefühl und Furz ist manchmal echt schwer. Deswegen bin ich überzeugt, christlicher Glaube beruht nicht auf Gefühlen. Versteht mich nicht falsch. Glaube kann mit Gefühlen untermauert werden. Und das darf er auch. Man darf Gefühle haben. Man darf Gottes Gegenwart spüren. Aber Glaube kann man nicht auf Gefühlen bauen. Viele Menschen könnten dann gar nicht glauben. Beeinträchtigte Menschen, Menschen, die anders fühlen, vielleicht auch Kinder zu gewissen Stadien, sie könnten gar nicht glauben. Aber was meint die Bibel, wenn sie von Glauben spricht? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In der Bibel geht es, wenn es um Glauben geht, nicht darum, etwas für wahr zu halten. Das, was der Duden laut Glauben meint, ist das Wort Glaube in der Bibel sogar die falsche Wiedergabe des griechischen Wortes. Denn das meint das griechische Wort nicht. Wenn es im Neuen Testament um Glauben geht, geht es um Gericht, um Gottes heiligen Zorn. Es geht um Ausweg und Vergebung. Und von diesem Hintergrund geht es darum, wie du zu Jesus stehst. Ob du dich an ihn hängst wie in einen Rettungsring oder ihn ablehnst und dein Gericht selbst trägst. Eine bessere Übersetzung in meinen Augen wäre also Vertrauen. Vertraust du auf Jesus Rettung? Nimmst du Jesus als deinen Retter an? Wie stehst du zu Jesus? Das ist die Frage. Die Bibel ist ein Versuch, Dinge zu erklären. Ist die Bibel ein Sachbuch über spirituelle Themen und Lebensweisheiten? Das denken sehr viele Menschen, die nicht Christen sind oft oder wenig Kontakt mit christlichen Gemeinden haben. Aber das ist nicht der Anspruch der Bibel. Mal abgesehen davon, dass die Bibel eine Bibliothek ist von 66 Büchern, besteht sie aus vielen literarischen Gattungen. Ich habe euch mal ein Schaubild mitgebracht. Das sind die einzelnen 66 Bücher ihrer Gattung zugeordnet. Da gibt es zum Beispiel, wo sind sie? Da, Briefe. Im Neuen Testament auch einiges an Briefen. Viele von Paulus. Und Briefe sind, wie wir sie heute eigentlich kennen, sie haben einen Briefkopf mit Anrede, Begrüßung und einen Schluss. Es gibt einen Absender, da nennt sich der Absender immer auch in den Briefen. Dann gibt es Dichtungen, die sich in den Ursprachen tatsächlich auch reimen oder manchmal Liedern gleichen vom literarischen Aufbau. Das sind dann meistens, wo sind sie? Da, Lehrbücher hier. Das sind Dichtungen oder Lehrbücher. Da gehören Psalme, Sprüche, Prediger und Hiob dazu. Und dann gibt es noch ein bisschen eine Sondergattung, die ist ein bisschen herausfordernd, die einzukategorisieren, weil es sind prophetische Bücher. Da gehört im Neuen Testament klassisch die Offenbarung dazu und im Alten Testament die Propheten. Aber der größte Teil der Bibel und gut die Hälfte des Neuen Testaments sind Geschichtsbücher. Hier oben. Und vom Umfang her machen die echt einen Großteil der Bibel aus, vor allem auch des Neuen Testamentes. Doch was möchten Geschichtsbücher eigentlich? Geschichtsbücher folgen oft dem antiken Schreibstil, wie Schreiber historische Berichte verfasst haben. Überlieferungen von Cäsar oder so, wenn da die Schreiber mitgeschrieben haben, folgen dem ähnlichen Berichts- und Schreibform, wie wir sie auch in den Geschichtsbüchern wiederfinden. Natürlich muss man immer sagen, dem kulturellen Hintergrund angepasst, Cäsar Rom und Judentum. Die Geschichtsbücher im Alten Testament haben die Geschichtsschreibung in Israel geprägt und sind sehr zentral, werden heute auch noch als Geschichtsbücher Israels verwendet. Und im Neuen Testament sind es die Evangelien und die Apostelgeschichte. Und da folgt zum Beispiel Lukas, über den soll es heute genauer gehen, der Schreibung, wie es die Griechen gemacht haben, der Berichterstattung, mit natürlich auch jüdischen Einflüssen, aber er zeichnet sich durch seinen Schreibstil in der Ursprache eigentlich als Historiker aus, wie er es berichtet. Und ein Bericht und ein Geschichtsbuch möchten kein Roman sein, möchten keine erfundenen Geschichten berichten. Nein, es geht um Fakten und Erlebnisse der Vergangenheit. Und so schreibt Lukas gleich zu Beginn: Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeuge dabei waren und denen Diener und dann Diener der Botschaft geworden sind. Die Inspiration durch den Heiligen Geist bei der Abfassung der Heiligen Schrift schließt nicht aus, dass die Autoren sich ausgiebig informiert haben und Recherche betrieben haben. Lukas' Quellen waren zweierlei, schriftlich und mündlich. Lukas' Quellen waren nicht aus fünfter Hand. Lukas hat mit Augenzeugen gesprochen. Seine Informationen sind Quelle erster Hand. Viele Menschen hatten es versucht, die Sammlungen und leeren Werke Jesus zu ordnen. Und die Augenzeugen hatten das, was sie gesehen und gehört hatten, treu bewahrt, weitergegeben, schriftlich und mündlich. Lukas geht es nicht einfach darum, eine religiöse Theorie aufzuschreiben. Er erzählt die frohe Botschaft von den Dingen, die sich erfüllt haben in ihrer Mitte. Lukas ist allem sorgfältig nachgegangen. Er selbst unterstreicht es. Er unterstreicht es, dass er sorgfältig gearbeitet hat als Historiker. Geordnet, aufgeschrieben. Nicht unbedingt chronologisch, aber logisch. Wie es das Thema am besten zur Geltung bringt. Lukas will die Authentizität und Vertrauenswürdigkeit der christlichen Botschaft unterstreichen und untermauern. Also, was ist Glaube in der Bibel? Vertrauen, das auf Fakten beruht. Doch was ist es jetzt, die christliche Wahrheit? Was meint die Bibel, wenn sie von Wahrheit spricht? Es scheint irgendwie eine Verbindung zur Botschaft, zum Evangelium zu geben. Die christliche Wahrheit. Ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. So berichtet es uns Johannes. In der 6. von 7 Ich Bin-Aussagen im Johannesevangelium werden 3 Punkte über Jesus Wesen festgehalten. Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben. Jesus ist der Weg. Er ist nicht einer von vielen, wie wir es in der Begrüßung gehört haben vom Dieter. Er ist der einzige Weg. Der einzige Weg zum Gott, zum Vater. Niemand anderes als nur das makellose Lamm, der Sohn Gottes, hätten den ganzen Preis für unsere Schuld bezahlen können. Nur Gott hat den Weg wieder frei machen können und die Beziehung wiederherstellen können. Nur Gott war das möglich. Es ist spannend, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, da berichtet Lukas über die Tage der Urgemeinde. Dort wird sie als der Weg beschrieben manchmal. Auch später. Der Weg. Menschen haben erkannt, dass die Botschaft der Weg ist. Der Weg zu Gott. Der Weg raus aus geistlicher Dunkelheit, Verlorenheit, Sklaverei, Sünde, einem schlechten Gewissen, der Verdammnis. Der Weg raus zu einem erfüllten Leben frei, damit wir unsere eigentliche Bestimmung gemäß leben können. unsere ewigen Belohnung im Himmel bekommen und unsere ewigen Belohnung im Himmel bekommen können. Es war noch nie populär, auch in der Apostelgeschichte nicht, zu sagen, aber ganz besonders heute nicht, zu sagen, es gibt nur einen einzigen Weg. Der Mensch liebt es, mehr Optionen zu haben. Noch im Notfall eine Hintertür. Aber das gibt es nicht. Jesus ist der einzige Weg. Und mit seinen Worten lässt er daran keinen Zweifel. Man kann nur durch den Glauben oder Vertrauen an Jesus Christus Beziehung mit Gott haben, gerettet werden, wieder diese Gemeinschaft herstellen, die seit dem Sündenfall nicht mehr ist. Und so formuliert Paulus treffend: Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Jesus ist die Wahrheit. Nicht nur ein Teil der Wahrheit, sondern die ganze Wahrheit. Jesus ist, so steht es auch ganz zu Beginn des Johannesevangeliums, lebendiges Wort. Und deshalb ist Christus selbst seine Botschaft. In vollem Umfang. Seine Wahrheit ist absolut, vollständig, eindeutig, uneingeschränkt. Endgültig. Universal. Sie gilt jedem Menschen zu jeder Zeit, jeder Situation. Die Tatsache, dass Christus die Wahrheit offenbart wurde über und die Tatsache, dass Christus durch die Tatsache, dass durch Christus die Wahrheit offenbart wurde, die über allem steht. Und das ist zentral im Johannesevangelium, ein Schlüsselthema. Deswegen schauen wir uns nochmal ein Vers aus dem Johannesevangelium an. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Christus geworden. Die Gnade und die Wahrheit. Selbst bevor das Gesetz gegeben wurde, hing ein gerechtes Leben vor Gott nicht ausschließlich an der Einhaltung von Anweisungen ab und Geboten ab. Die größte, aber grundlegendste Voraussetzung dafür war echtes Vertrauen. Wir sehen es schon im Alten Testament bei Henoch, Noah und Abraham. Ihr Vertrauen und Gott gibt ihnen Verheißungen. Ein Beweis für Gottes Gnade und seine unverdiente Gunst und Liebe. Sogar zu Zeiten des Alten Testaments. Doch jetzt in Christus ist Gottes Gnade allen Menschen geworden, im vollen Umfang. Und die Wahrheit wird nicht länger hinter prophetischen Zeichen oder Handlungen wie Opfern versteckt und verhüllt. Christus, das Wort, hat Gottes Verheißung, seine Prinzipien und sein Plan vollständig offenbart. So ist Gottes Wahrheit auch das Evangelium. Gnade und Gnade, das bedeutet fortwährend, eine fortwährende Segnung seiner Gegenwart und Macht, die er uns zukommen lässt. Auf Grundlage, wer auf das Gnadenangebot reagiert, bekommt Vergebung und Gnade. Jesus ist das Leben, echtes Leben, dauerhaftes, geistliches Leben. Durch sein Leben und seinen Tod und seine Auferstehung können wir erst richtig leben. Natürlich leben auch andere Menschen, die Christus nicht kennen, Aber erst durch ihn kann man das Leben in der ursprünglichen Form, wie es Gott gedacht hat, geistlicher, gemeinschaftlicher Form mit Gott genießen und kennenlernen. Durch sein Opfer bekommen wir nicht nur die Vergebung, als wäre das nicht genug, sondern ewiges Leben in Christus, mit Christus. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und dem Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus schenkt, der auf ihn vertraut, ewiges Leben in Gemeinschaft mit dem einzig wahren Gott. Die sechste Ich-Bin-Aussage ist dreifach. Alle drei Punkte, Wahrheit, Weg, Wahrheit, Leben, meinen dasselbe. Sie bringen das Evangelium auf den Punkt. Jesus ist der Weg zum Vater. Er ist die Wahrheit über Gott und das Leben selbst. Als solche offenbart er uns die Wahrheit des Evangeliums und gibt uns das Leben. Was heißt es nun für uns als Christen, wenn wir sagen, wir wollen in biblischer Wahrheit gegründet sein, verwurzelt und bleiben? Was es nicht meint, ist besserwisserisch durch die Welt zu laufen und alle Menschen wissen zu lassen, dass sie nicht die Erkenntnis haben, man selber sie aber definitiv hat. Und ich denke, das ist schon oft unser Problem gewesen. In Nebenschauplätze verrannt. Sechs-Tage-Schöpfung, es gibt gute Gründe dafür. Oder andere Schauplätze verrannt. Nein, es nimmt uns in die Pflicht, auf die Botschaft des Evangeliums zu vertrauen. In guten wie in schlechten Zeiten, wir kennen den Spruch. Und diese Botschaft zu verkündigen. Zeuge zu sein, was auf Golgatha geschah. Für die Erlösung. Die gute Nachricht von der Rettung den Menschen zu verkünden. In einer unerschöpflichen Liebe. Auf dem Weg zum wahren Leben. Wie Gottes es uns unterschiedlich aufs Herz gelegt hat. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, lass uns unser Herz nicht wanken. Jesus, wir wollen auf dich vertrauen, unsere Hoffnung auf dich setzen. Du bist unsere Rettung. Wir vertrauen dir. Wir sind überzeugt davon, du bist für unsere Sünden gestorben, am dritten Tag auferstanden von den Toten und in den Himmel gefahren. Vom Himmel wirst du kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Danke, Herr, dass wir bei dir in dir Gnade haben. Wir wollen bei dir sein, in deiner Gegenwart, in deiner Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.